Am Ende laufen alle Kinder aus dem Kino und singen Let it be, let it be.
Ja, genau. Let it go, aber ist okay. Let it be ist.
Beatles.
Ja, alles das Gleiche.
Whisper songs of wisdom, let it be.
Let it go.
Let it go, let it go, let it go.
Ob da jemand schon mal so ein Mashup gemacht hat?
Also spätestens wir jetzt. Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Bonjour, bonsoir, salut, ça va? Wie geht's euch Kindern?
Einen wunderschönen guten Abend. Mir geht es ziemlich bescheiden. Ich habe starke Schmerzen.
Moin. Mir geht's wie immer.
Nicht gut, nicht schlecht. Hübsch, hässlich. Irgendwo dazwischen. Ja, heute quatschen wir über Kinderserien, Kinderfilme, Kinderinhalte und Dinge, die eigentlich gar nicht für Kinder so wirklich sein können. Ich habe versucht, das jetzt in letzter Zeit, also in der letzten Woche, in Vorbereitung Revue passieren zu lassen, zu schauen, woran ich mich noch erinnere, welche Filme, Serien mir da in den Kopf geblieben sind. Habe auch versucht, neue Clips zu finden, aber gefühlt findet man da die gleichen 10 Clips in 1000 Videos wiederholt, wo ich mir denke, das sind doch Milliarden von Scherzen und Momenten, die einfach alle unter den Tisch fallen.
Aber vielleicht sind sie dann einfach nicht so gut, um in Clips aufzutauchen und nur durch die Erinnerung verklärt. Weil tendenziell guckt man als Kind ja hauptsächlich Müll, würde ich mal ganz dreist behaupten.
Ja, also wenn ich so überlege, was ich damals geguckt habe, vieles davon würde ich heute nicht mehr gucken wollen.
Was war das denn so zum Beispiel?
Ja, wahrscheinlich das Gleiche wie bei allen Kindern. So das frühmorgendliche und nach der Schule Comic-Programm, das so lief. Bis auf ein paar Ausreißer. Und da wir ungefähr im gleichen Alter sind, dürften das sogar die gleichen Sachen sein. Ich habe gemerkt, wenn man 4 Jahre plus minus Altersunterschied hat, dann können das schon ganz, ganz andere Serien sein. Bei mir sind das halt klassisch Pokémon, Digimon, Detective Conan, noch ein bisschen früher die Gummibärenbande, die Schlümpfe.
Das wäre zum Beispiel schon wieder ein Unterschied, ne? Weil Digimon, Pokémon, das ist an mir komplett vorbeigegangen. Auch Dragon Ball und so. Ich war da eher die Anime-Generation vorher mit Mila Superstar und Captain Tsubasa und so.
Ja, Mila habe ich auch geguckt.
Oder halt die Disney-Sachen, ja, Gummibärenbande, Darkwing Duck, Baloo, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Tailspin auf Englisch, Baloo der Bär oder Baloo der Tollkühne.
Ja, Baloo
und seine tollkühne Crew, genau, ja. Also alles, was so im Disney-Club auf ARD samstagmorgens oder wann das war, so kam.
Schön samstagsmorgens um 6 Uhr morgens aufstehen und mal Fernsehen gucken kann.
Ja, krass, ne, dass man das freiwillig gemacht hat. Ich würde mir heute selber einen Vogel zeigen, wenn ich irgendwie auf die Idee käme, Samstagmorgens um 6 Uhr aufzustehen.
Naja, wir hatten auch ein etwas unbeschwerteres Leben.
Das stimmt, ja. Es ist sehr hart heutzutage.
Mike, was hast du geschaut?
Ja, sieht bei mir im Prinzip ähnlich aus. Drittes Kind, meine Schwestern haben alles für mich vorbereitet. Demzufolge, ja, guck Fernsehen, wann du willst. Wenn du um 6 Uhr aufstehst, dann stehst du um 6 Uhr auf und machst halt den Fernseher an. Aber was mich so in Vorbereitung auf die Episode zumindest erinnert hat, waren halt hauptsächlich diese, ja, Produktionsfehlgriffe von Programmdirektoren. Sowas wie Watership Down, was dann halt standardmäßig zu Ostern lief. Was ich damals auch überhaupt nicht gerafft habe, dass das irgendwie so hasenvergasen ist. Das war einfach, ja, die müssen da weg, weil ist halt schlecht. Der Bau ist jetzt kaputt.
Ja, zum Glück hast du das nicht verstanden.
Ja, aber halt auch so, wenn da schon reinkommt Schlümpfe, was ja sehr interessant in der Deutung ist mittlerweile.
Oh, erzähl mehr. Ich habe da nur einen Monolog aus Donnie Darko im Kopf, wo das Ganze ein bisschen gedeutet wurde, aber ich glaube, darauf läuft es nicht hinaus.
Das weiß ich jetzt nicht, wie das da gedeutet wurde.
Im Prinzip, Schlumpfine ist die Dorfmatratze.
Ach so, nein, das habe ich auch als Kind schon mitbekommen. Ach so. Ja, einzige Frau im Dorf, okay. Nee, aber die Schlümpfe sind im Prinzip durchgängig antisemitische Propaganda. Die Schlümpfe selbst sind der KKK mit dem Oberhaupt in der roten Uniform. Gargamel ist ein propagandistisch stilisierter Jude, der nur an Geld denkt, mit Hakennase und so einem Kram. Also eigentlich sind die Schlümpfe ganz, ganz schlimm, gerade die Zeichentrickserie.
Gut, ich kann mich kaum noch dran erinnern, das ist gerade so ein, okay, krass.
Ja, also es gibt da quasi ganze Abhandlungen, warum die Schlümpfe antisemitische Propaganda sind. Ja, und dann, was ich mich noch erinnern kann, waren auch so Sachen, Nickelodeon, wenn ich dann bei meinen Großeltern war, die hatten zum Glück eine Satzschüssel und da kamen dann halt die coolen Serien, so.
Oh ja.
Roccos modernes Leben, was im Nachgang halt auch eigentlich für Kinder relativ ungeeignet ist. Ich erinnere mich noch, der arbeitet irgendwann mal in der Sex-Hotline. Cool.
Echt?
Mhm. Ja, auf Nickelodeon lief auch Ren und Stimpy damals. Also das ist ja noch eine Stufe härter.
Ja, das fand ich zu eklig.
Ja, ich auch.
Aber ich habe es mir auch angeguckt.
Ne, ich nicht. Keine Ahnung.
Ja, stimmt. Das war auch so die Endphase meines Kinder-Cartoon-Guckens. So Nickelodeon mit A-Monster, Duck, als es noch cool war, bevor es von Disney übernommen wurde. Oder Rugrats, was vielleicht ein bisschen weniger cool ist.
Ansonsten fällt mir spontan noch ein Hey Arnold.
Ja, genau.
Die große Pause. Anna Anaconda.
Nee, da war ich dann auch raus. Das war so mein Ende. Bitte bleib mir damit weg.
Ich kann auch nicht behaupten, dass ich davon viel geguckt habe, aber ich weiß, es war da.
Zur Vorbereitung auf die Folge, um das noch anzumerken, habe ich natürlich auch vorbildlicherweise gemacht. Und zwar habe ich eben gerade einen meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit geguckt, den ich wahrscheinlich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und zwar In einem Land vor unserer Zeit. Ganz toll, so wie übrigens auch die anderen Sachen von Don Bluth. Zum Beispiel Charlie, Alle Hunde kommen in den Himmel, auch ein ganz großartiger Film. Ja, war toll. Ich habe es ein bisschen beängstigender in Erinnerung gehabt. Aber auch überraschend erwachsene Themen teilweise. Also ich glaube, der findet, also jetzt In einem Land vor unserer Zeit, findet hier in der Episode durchaus auch so seinen Platz. Was ich gar nicht unbedingt erwartet hätte oder nicht mehr so im Gedächtnis gehabt hätte.
Ja, es gibt halt so Klassiker wie die Dinos, da weiß man halt, da waren so Scherze drin oder was ja auch immer wieder erwähnt wird, sind Sachen wie SpongeBob und Co., die etwas neueren, wo man sich auch erinnern kann, da sind erwachsenen Sachen drin, die versteht kein Kind und die sollten ein Kind auch nicht verstehen. Aber bei den Sachen, wo wir wirklich klein waren, die wir geguckt haben, so wie zum Beispiel Ein Land vor unserer Zeit, da kann ich mich auch ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern.
Ja, das wird schwer. Aber dazu fällt mir auch noch Helfende Elfen ein. Das habe ich ja in meiner Jugend ziemlich viel geguckt. War immer ganz nettes Hintergrundrauschen und vor ein paar Wochen, Monaten bin ich durch Zufall nochmal drüber gestolpert und habe ein paar Folgen gesehen. Geht schon sehr hart ans, ist schlecht gealtert, viel Sexismus und sonstiges, aber auch sehr viele so wirklich Elternanspielungen. Unter anderem weist der Vater sehr häufig darauf hin, dass sein Leben durch Timmy ruiniert wurde.
Ich habe das Gefühl, Timmy war nicht gewollt.
Nee, war er auch nicht.
Armer Timmy.
Aber sowas ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit man überhaupt ganz klar trennen kann zwischen Sachen, die jetzt wirklich auf Kinder abzielen, so wie, ja, ich würde mal sagen, In einem Land vor unserer Zeit beispielsweise ist ganz klar ein Kinderfilm, oder solchen Sachen, die von vornherein auch ein bisschen so gedacht sind, dass Erwachsene da auch noch Freude dran haben können. Zum Beispiel würde ich jetzt SpongeBob nicht als klassische Kinderserie oder sowas ansehen. Oder auch Roccos modernes Leben ist wahrscheinlich sowieso eher für jüngere Jugendliche, sag ich mal. Vielleicht so 12-Jährige, keine Ahnung.
Ja, die Figur ist auch ein bisschen älter und erlebt halt mehr so jugendlichen Sachen.
Ja, wie Mike sagte, eine Arbeit in der Sex-Hotline. Ich meine, das haben wir alle durch als Jugendliche.
Was, ihr nicht? Jetzt bin ich verunsichert.
Nee, wir haben zu männliche Stimmen gehabt. Wir mussten anrufen.
Na, da habe ich ja mein Stimmtraining her.
Schade, dass die Folge bezüglich Jugendsünden schon vorbei ist, denn da ist mir im Nachhinein noch was eingefallen. Das hat eventuell auch mit Sex-Hotlines zu tun. Aber das hat hier jetzt natürlich leider keinen Platz mehr.
So Mist. Ein Mist.
Ja. Aber das ist ja gar nicht unser Thema.
Nein. Wir wollten eigentlich viel unschuldiger an die Geschichte hier rangehen. Kleine Kinder, unschuldig, haben keine Ahnung, was da im Fernsehen eigentlich noch als zweite Botschaft vermittelt wird.
Ja, es ist ja auch wieder die Frage, also Was sind denn erwachsene Inhalte in Kindermedien? Man könnte jetzt sagen, so wirklich Dinge, die emotional ein bisschen heftiger sind, zum Beispiel ernste Themen, sag ich mal. Mhm. Aber es wäre ja auch falsch, das grundsätzlich irgendwie als Erwachsenenthema zu sehen, denn so moralische Fragen oder viele Dinge können halt auch Kindern schon vermittelt werden. Das ist ja irgendwie auch gut, wenn ein Kindermedium das macht.
Ja, vor allen Dingen, wenn das dann vielleicht in einer etwas weniger bedrohlichen Art und Weise beigebracht wird. Da ist ja aktuell auch der neue Paw Patrol-Film, der definitiv für Kinder gemacht sein sollte, heiß in der Diskussion. Also da gehen wohl zahlreich Eltern mit Kindern, die sagen, ich habe Angst, ich möchte das nicht mehr, ab Hälfte des Films spätestens raus. Das soll wohl unglaublich bedrückend sein. Ständige Bedrohungsszenarien, wo du nie wirklich aus der Bredouille rauskommst. Die Hunde sind diesmal nicht die total overpowerten Superhelden, sondern die Gegner sind halt auch mindestens ebenbürtig. Und das hat den Kindern einfach Angst gemacht.
Irgendwie sehe ich keinen großen Unterschied zum normalen Paw Patrol-Szenario, außer dass der Handlungsbogen länger ist. Dass man einfach mal ein bisschen Spannung aufbauen kann. Sonst hast du doch auch einfach nur so, ja, das ist euer Gegner. Oh mein Gott, schlechte Situation. Irgendwer kommt und rettet uns.
Ja, aber das sind so Larifari-Geschichten. Da ist nie wirklich jemand bedroht. Das fand ich schon im ersten Film ein bisschen anders. Also die Filme sind krasser als die Serie. Im ersten Film, ich glaube, mein Sohn hat den bis jetzt noch nicht verstanden, was wirklich die Handlung davon ist. Und der ist 5. Also genau die Zielgruppe. Die Filme haben alle FSK 0. Und viele Eltern sind der Meinung, der sollte mindestens FSK 6 haben, weil das für die ganz Kleinen noch ein bisschen zu heftig, ein bisschen zu viel ist. Also beim ersten kann ich nur sagen, unser Kleiner, der sitzt da regelmäßig mit Tränen in den Augen. Und das ist nur der erste Film. Der zweite soll heftiger sein als der erste. Keine Ahnung, wahrscheinlich gucke ich mir den erstmal selber an, bevor ich beurteile, ob unserer den gucken darf. Was natürlich schwierig ist, weil er weiß, dass der Film existiert und den unbedingt schauen möchte. Nein, Mama, ich finde das alles nicht gruselig. Nein, ich will auch nicht weglaufen. Nein, das ist alles okay. Mhm. Ja, dann hast du hinterher so ein kleines heulendes Kind neben dir, weil es nicht versteht, dass die Superhelden jetzt gerade heftig einstecken müssen.
Ja, aber das solltest du wirklich machen. Ich habe meine Nichte damals mit Coraline traumatisiert. Sie war so 10, als sie den Film von mir geschenkt bekommen hat, als ja freundlicher Onkel. War halt optisch im Prinzip sehr schön ansprechend, für mich zumindest. Und ja. Die Message, die da vermittelt wird, ist halt, ja, sei vorsichtig, was du dir wünschst. War da so leicht am Rebellieren. Ja, sie hat den Film wohl nur einmal so bis dreiviertel geguckt und seitdem nie wieder angefasst. Und wenn ich da auch an Spiele denke, so Zelda Majora's Mask, FSK 6, holla die Waldfee, das Ding ist eigentlich viel krasser als 6.
Ja, es ist ja immer individuell, wie man sowas verarbeiten kann, ne? Also jetzt diese Kritik an Paw Patrol, kenne ich nicht. Ich habe noch nie irgendwas von Paw Patrol gesehen.
Verpasst du nichts.
Ja, das habe ich fast schon vermutet. Das hat mich jetzt zum Beispiel an In einem Land vor unserer Zeit direkt erinnert, ne? Der hat FSK 6 und da ist eigentlich auch die ganze Zeit nur Bedrohung. Ich meine, die Gruppe von kleinen Dinos wird da die ganze Zeit von einem Tyrannosaurus verfolgt. Nach einer Viertelstunde stirbt erstmal eine Mutter. Sorry, Spoiler. Das ist also auch emotional bedrückend. Und ich behaupte mal, mir hat es nicht geschadet, als ich die mit 5 oder 6 gesehen habe.
Ja, es gibt so Fälle, da ist das auch okay. Ich meine, überleg mal, wie die ganzen alten Disney-Filme angefangen haben. Erstmal, irgendjemand im Umfeld vom Hauptcharakter stirbt oder ist so gut wie tot und stirbt im Verlauf des Films auf alle Fälle.
Ja, das stimmt. Ne? Gerade die großen Klassiker, so Dumbo und Bambi, das ist ja die Härte eigentlich. Ja. Das ist ja fast als Erwachsener nicht mehr auszuhalten.
König der Löwen, wo reihenweise Kinder im Kino geheult haben. Ich habe wohl nicht geheult.
Ich habe auch nicht geheult bei König der Löwen. Ich finde König der Löwen, seit ich klein bin, immer noch ein toller Film. Ich habe den sehr oft geguckt und ich habe den dementsprechend auch mit unserem Großen zusammengeschaut und der saß da auch und war vor sich hin wimmern. Weil der Vater halt stirbt, ne? Und dann hängt er auch noch so lange da bei seinem Papa und so, ja, steh doch auf, Papa, was mit dir, Papa, lass uns nach Hause gehen. Und du hängst da so, wie reagiert der Große drauf? Kommt er klar? Sollen wir abbrechen? Er hat es tapfer durchgezogen.
Also ich habe damals das Kino zusammengeschrien, aber nicht geweint.
Und du warst 14.
Nee, Gott, wie alt waren wir bei Release? 5, 6?
Ja, 94 ist da rausgekommen. Also FSK 0 hat er sogar, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, Und der stellt ja auch krassere Fragen noch.
Aber FSK ist ja auch eh nur eine Empfehlung. Und da sollten Eltern sich das nur als groben Richtfaden nehmen, ob man das überhaupt dem Kind zeigen kann. Aber definitiv immer nochmal selber drüber gucken.
Ja, denke ich auch. Also das können die Eltern wahrscheinlich tatsächlich am ehesten einschätzen, womit ihr Kind klarkommt. Und wenn es halt mit 6 Jahren Zombie-Splatter ist, naja, dann ist das so.
Ja, sollten sie zumindest. Aber sowas würde ich auch sagen, das sind jetzt nicht diese Inhalte für Erwachsene, die ich ansprechen würde, sondern, also wo ich sagen würde, da ist was für die Eltern mit verwurschtelt worden. Weil das gehört ja zum Main-Story-Arc vom Film selbst, dass da vielleicht so ein bisschen bedrohlich oder dann doch eine tiefere Message drin ist. Ich meine eher so Sachen wie kleine Anspielungen, zweideutige Witze oder irgendwelche Fakten, die verwurschtelt werden, die Kinder definitiv noch nicht verstehen.
Ja, wir können ja versuchen, der Reihe nach durchzugehen, nach der Art der erwachsenen Inhalte, die da so enthalten sind. Ich kann schon mal sagen, ich habe sehr wenig aus dem, was ich jetzt so als Kind zum Beispiel geguckt hatte, als Beispiel gefunden. Vielleicht, weil ich vieles halt seitdem nicht mehr gesehen habe und als Kind halt so etwas nicht wahrnehmen konnte. Also wie du sagtest, Anspielungen, anzügliche Witze, so doppeldeutiger Humor und sowas. Bei Sachen, die wirklich, sagen wir mal, ausschließlich auf Kinder ausgelegt sind, hätte ich extrem wenige bis gar keine wirklichen Beispiele. Dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, sexuelle Witze oder sowas in einem Kinderfilm enthalten sind.
Ja, die spielen auch eher so mit Redewendungen, die Kinder halt definitiv noch nicht wissen können und die du auch als Erwachsener kennen musst, um diesen doppeldeutigen Witz zu verstehen.
Ja, ich kann mich noch an einen Spruch zumindest erinnern aus Schön und das Biest. Nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, aber der ist im Gedächtnis geblieben. Das war so etwa, ja, was soll ich tun? Ich will sie beeindrucken. Ja, du kannst ihr Geschenke machen. Blumen und Versprechen, die man so oder so nicht einhalten möchte. Als Kind? Weiß ich nicht. Verstehst du es nicht. Als Erwachsener? Ja, doch, doch.
Ja.
Das ist Männerbashing. Vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit.
Würdet ihr sagen, diese Elsa-Filme, Frozen, sind definitiv für Kinder gemacht?
Die sind grauenhaft.
Kann ich nicht beurteilen. Nie gesehen.
Ich würde sagen, das ist ein Film, der auf Jüngere zielt, nicht auf Erwachsene. Da fragt aber einer der Charaktere, dann die Schwester der Prinzessin, nach der Schuhgröße des zukünftigen Gatten. Und sie dann sagt, das ist doch nebensächlich. Das versteht kein Kind richtig.
Ja, davon habe ich schon gehört.
Aber ist das nicht etwas, was man vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert? Also ich weiß es nicht.
Ja, die Reaktion ist halt auch das, weißt du, dieses, ja, und wie ist eigentlich das, wie ist das, ja, und was ist seine Schuhgröße? Ach, die Größe ist doch uninteressant. Also es ist schon entweder unabsichtlich sehr, sehr nah dran oder halt einfach ein Scherz für die Erwachsenen.
Also da weiß ich halt wirklich nicht, was die Zielgruppe ist. Ich hatte das irgendwie als Film oder Filmreihe im Kopf für hauptsächlich Mädchen, aber auch in einem breiten Altersspektrum. Vielleicht von 6 bis in die Teenagerzeit hinein.
Ja.
Ich hätte jetzt auch gesagt 6 bis 14, Top-Alter dafür.
Und ich glaube, als 14-Jährige, da kichert man über sowas dann vielleicht auch schon.
Falls man das mitbekommt, ja. Und so Sachen wie Toy Story würde ich sagen, ja, sind hauptsächlich auf Jüngere, aber da sind die Erwachsenen definitiv mitbedacht. Weil, ich weiß nicht, ich finde, das ist kein rein Kinderfilm.
Auf keinen Fall. Alleine im ersten Teil der gruselige Junge mit den schlimmen Spielzeugen.
Ey, den fand ich damals richtig creepy.
Insbesondere die Hookerbraut.
Mhm. Ey, sein Zimmer war komplett creepy. Also der Typ war wirklich, den fand ich gruselig.
Ja, Toy Story ist auf jeden Fall auch für Erwachsene, denke ich mal. Also allein, weil das technisch so unfassbar innovativ war damals, das wäre ja Perlen vor die Säue, wenn das nur auf Kinder ausgerichtet gewesen wäre.
Ja.
Aber das ist halt wirklich so ein Beispiel. Mir sind auch nur Beispiele eingefallen, die halt grundsätzlich auch für Erwachsene sind. So mir, also SpongeBob Schwarmkopf zum Beispiel oder ja Simpsons. Gut, das ist wahrscheinlich gar nichts für kleinere Kinder.
Nee.
SpongeBob weiß ich auch nicht, ob man das als kleines Kind so wirklich guckt.
Ich kann da halt nur von meinen Kindern ausgehen. Also unser Großer hat den sehr lange überhaupt nicht cool gefunden, hat ihn null interessiert. So langsam allmählich kommt das, dass er da einiges von witzig findet. Aber halt Kinderhumor. Alles andere entgeht ihm ja wirklich komplett.
Mhm.
Und ich denke, das ist auch mehr so für ab Jugendliche wirklich interessant. Weil, wenn ich so zurückdenke, ja, das haben wir halt geguckt, da war unser Alter aber definitiv zweistellig.
Ja, aber das machen Disney und Pixar ja auch relativ gut, beziehungsweise sind dafür ja quasi schon bekannt. Also gerade dieses, es richtet sich an ein junges Publikum und wir verstecken da gerne mal irgendwelche Erwachsenen-Anspielungen oder halt kleinere Pornobilder. So, wenn ich an den Dumbo-Eklat denke.
Welcher Dumbo-Eklat?
Die mussten mal eine sehr große Charge Dumbo-Videos rausnehmen oder zurückordern. Weil in einem einzelnen Frame im Hintergrund ein Pornobild in einem Fenster war. Da hat sich ein Cutter einen Witz erlaubt.
Es war nicht so gut für ihn ausgegangen.
Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich weiß nur, dass das passiert ist und dass die den ganzen Mist zurückrufen mussten.
Ja, und das ist teuer. Ich glaube nicht, dass der da freudestrahlend aus seinem Büro gekommen ist. Nicht, wenn rausgefunden wurde, wer das war.
Ja, für so Humor und Doppeldeutigkeiten haben wir ja unsere Rechercheabteilung auch mal losgeschickt, die ein paar Vorschläge gemacht hat. Da sind dann zum Beispiel noch die Powerpuff Girls oder Pepper Woods genannt worden. Ich kenne beides leider nicht, aber ich vermute mal, das sind beides auch Sachen, die sich definitiv an kleinere Kinder richten. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Powerpuff Girls weiß ich nicht. Ich finde, das richtet sich auch so von relativ jung, aber nicht so 5, 6 Jahre, sondern eher ein bisschen älter, weil das ist schon Erzählgeschwindigkeit und Inhalt, glaube ich, eher ist interessant, wenn du das wirklich einigermaßen nachvollziehen kannst. Würde ich auch mehr so 12, 14 aufwärts einsortieren.
Okay.
Da habe ich aber schon aufgehört, das zu gucken, würde ich meinen.
Ja, aber dass man das wirklich cool findet, glaube ich, muss man ein bisschen älter sein. Aber Peppa Woods zum Beispiel ist definitiv für kleinere Kinder. Und ich liebe Peppa Woods.
Okay, auch weil du da als Erwachsene was dran findest oder weil es einfach schön für Kinder ist? Okay.
Also es ist interessant für Kinder, das ist alles ein bisschen seichter. Also als Kind kann man da dran Spaß haben, ohne dass es irgendwie, finde ich, irgendwelche Nebenwirkungen hat. Weil ich habe auch schon gelesen von wegen, ja, Peppa Woods, die ist ja so unartig und sollten wir den Kindern nicht zeigen und Stereotypen und was weiß ich was, wo ich mir überdenke, ja, kleine Kinder in dem Alter sind halt nun mal aufmüpfig. Dass sie dann mal sowas sagen wie doofer Papa oder du hast einen Dickbauch. Oh. Ja, mein Gott, welches Kind sagt das nicht? Aber Peppa Woods, ich würde jetzt sagen, die sind nicht irgendwie sexistisch oder sonst irgendwas in der Richtung. Man könnte höchstens vorwerfen, dass die Stereotypen bedienen und ja, das typische Familienbild. Ansonsten würde ich eher sagen, weniger Doppeldeutigkeit, eher anderer Erwachsenenhumor, der mit reingestreut wird. Gerade heute habe ich noch den Sketch gesehen, wo Papa Woods den Kindern zeigt, dass sie sich in einem Löffel in der Spiegelung sehen können. Und wenn sie den umdrehen, dann ist das Bild andersrum. Und dann fragen die natürlich, wie funktioniert das? Und dann erklärt er ihnen, dass das so konvex und ne, wie das Licht dann gebrochen wird. Was an Kindern natürlich komplett vorbeigeht und dann an Peppa offensichtlich auch, weil die dann fragt, ist das Magie? Papa Woods so, ja, Magie. Weißt du, solche Sachen, da kann ich drüber lachen, finde ich witzig. Ich verstehe, was die sagen und meinen. Und man erkennt auch so ein bisschen was die eigenen Kinder, weil die machen dicht, wenn du das so erklärst. Und so, ja, das ist Magie.
Vielleicht ist es wirklich Magie. Ich traue dem Ganzen auch nicht so wirklich.
Hinreichend fortschrittliche Technologie.
Ja.
Ja, aber wenn wir schon bei Schweinen sind, eine Sache, ich weiß nicht, ob es damals ein Fehler war, ist auf jeden Fall trotzdem aufgefallen und mir im Gedächtnis geblieben, war der Intro-Song von einer Serie namens Superpig. Hintergrundstory, Mädchen bekommt eine Brosche und kann sich dann in ein Superschwein verwandeln. Und das Intro beginnt mit, einst verwandelte ein Mädchen mit einem Schwanz sich in ein Schwein. Es gibt nirgendwo dort Schwänze. Also, das ist eindeutig entweder ein Fehler oder sehr schlimmer Humor, keine Ahnung.
Ja, gerade bei sowas ist echt grenzwertig. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass bei sowas vielleicht auch die Übersetzer sich einen kleinen Gag erlaubt haben und vor sich hingekichert haben. Ja, ich kenn's leider gar nicht.
Ich versuche mir das auch gerade irgendwie zu erklären. Ich meine, selbst bei einem Pferdeschwanz oder so sagst du ja nicht einfach nur Schwanz.
Stimmt, das ergibt wenig Sinn. Vielleicht wurden da schon Transgender-Themen irgendwie aufgegriffen. Vielleicht war das besonders fortschrittlich, wer weiß.
Ja,
eine Serie aus der Zukunft.
Hallo, ich bin Tobias aus der Zukunft. Wir haben nach der Aufnahme keine Kosten und Mühen gescheut, dieses Thema nochmal zu recherchieren, da es wirklich hochbrisant ist. Und mittlerweile würde ich behaupten, dass es sich hier möglicherweise um eine Fehlübersetzung aus dem Englischen handelt. Vielleicht mit ein bisschen Humor der Übersetzer noch dazu, weil die sich dachten, dass sich eh niemand außer Mike für diese Serie interessieren wird. Aber ich habe mir die Openings mal angeguckt und im Englischen heißt es "Once was a tale of a little girl turned into a pig." Also, es war einmal eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das sich in ein Schwein verwandelte. Tale im Sinne von Geschichte. Und wie Mike ja schon sagte, heißt es im Deutschen, einst verwandelte ein Mädchen mit einem Schwanz sich in ein Schwein. Ich glaube, da hat jemand im Englischen Tale gehört, das direkt als Schwanz übersetzt und vermutlich wirklich den Pferdeschwanz gemeint. Aber ja, so viel zur potenziellen Entstehungsgeschichte dieses auf Deutsch relativ witzigen Intros. Man findet leider ansonsten recht wenig Informationen darüber. Wenn ihr das selbst sehen wollt, schaut auf YouTube nach Super Pig Opening. Dort findet ihr das in diversen Sprachen. Und jetzt gebe ich wieder ab in die Vergangenheit. Ja, apropos Transgender-Themen, soziale und politische Aspekte können ja im Gegensatz zu doppeldeutigem Humor auch in solchen Kinderserien vertreten sein. Auch wieder grenzwertig, finde ich, weil manche Sachen kann man halt Kindern auch irgendwie schon beibringen, aber manche sind einfach zu hoch, da bin ich mir relativ sicher.
Ja, aber ich glaube auch, gerade so was Politik und sowas angeht, kann man Kindern sehr früh schon etwas vermitteln, ohne dass sie es bewusst mitbekommen. Und auch bei Peppa Woods war so die ein oder andere Folge, wo ich mir dachte, na, grenzwertig. Zum Glück sind wir nicht in den USA, da macht das jetzt weniger Sinn für meine Kids, aber ich weiß leider nicht mal, was es genau war. Und das an irgendeiner Stelle wiederzufinden, ist unmöglich.
Ja, da stelle ich mir immer die Frage, inwieweit Kinder das wirklich auch unterschwellig schon wahrnehmen. Auch hier wieder das Beispiel in einem Land vor unserer Zeit. Da gibt's relativ klare Anspielungen auf Rassismus bzw. Rassentrennung. Weil die Langhälse ja nicht mit den Dreihörnern spielen oder gar sprechen. Fand ich jetzt relativ deutlich, als ich ihn vorhin nochmal gesehen habe. Das habe ich als Kind nicht irgendwie realisiert. Und auch im Nachhinein, bis ich ihn jetzt wieder gesehen habe, ist mir keinesfalls klar gewesen, dass das ja irgendwie auf Rassentrennung anspielt. Also würde ich fast sagen, ist auch etwas, was primär jetzt für Erwachsene ist oder gedacht ist.
Es kommt, glaube ich, drauf an, wie das dann gewertet wird am Ende. Also wenn es nur so dasteht, dann ist es halt kritisch.
Ja gut, es wird halt schon im Verlauf des Films gezeigt, dass das scheiße ist. Denn die verbünden sich ja, die unterschiedlichen Rassen oder Spezies, und sind am Ende alle glücklich. Es wird schon gezeigt, dass es was Schlechtes ist.
Da würde ich dann auch das Beispiel König der Löwen 2 anbringen. Im Prinzip sind da dann plötzlich zwei Löwengruppen, die sich irgendwie bekriegen. Beziehungsweise die eine wird halt ausgeschlossen und das Ganze wird nachher aufgelöst mit, ja, aber guck sie dir doch an, sie sind genauso wie wir. Und plötzlich sind alle Freunde und alles ist toll. Das war auch damals schon verständlich und finde ich sehr gut.
Bei solchen Beispielen würde ich für mich persönlich schon hinterfragen, ob man als Kind überhaupt sich bewusst ist, dass das ein Problem sein kann in der echten Welt. Aber das ist vielleicht auch aus der Perspektive, ne? So als Kind, das aufgewachsen ist in einer ziemlich homogenen Gesellschaft im ländlichen Mecklenburg, spielt das eine extrem untergeordnete Rolle. Das mag jetzt zum Beispiel in den USA völlig anders sein, wo kleine schwarze Kinder mit diesen Problematiken ja von klein an zum Beispiel konfrontiert werden.
Ja, aber du brauchst ja nicht mal das als Problem zu sehen. Beziehungsweise dir wird ja gezeigt, dass dieses Problem für einige wohl existiert.
Aber ich bringe das nicht mit der Realität in Verbindung. Das ist halt nur ein Aspekt in diesem Trickfilm. So, mir ist als Kind da nicht bewusst, dass es sowas in der echten Welt gibt.
Ja, aber wenn du dann die Auflösung bekommst, dass wir alle gleich sind und wir mit jedem spielen können, dann ist das wiederum was du auf jeden Fall verstehen und verinnerlichen kannst.
Ja, dann werde ich vielleicht einige Jahre später damit konfrontiert, dass es sowas auch in der Realität gibt, aber erinnere ich mich dann noch daran zurück, was ich eines Tages oder was ich früher mal aus in einem Land vor unserer Zeit gelernt habe?
An der Stelle hast du es ja schon verinnerlicht.
Ja, das ist schwer zu sagen, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich durch in einem Land vor unserer Zeit zu einem glühenden Antirassisten geworden, wer weiß.
Das wäre wenigstens was Positives.
Ja.
Ich find's leider nicht so auf Anhieb. Es war halt irgendwas, was tatsächlich so politische Meinung gemacht hätte. So auf Kinderniveau natürlich. Das finde ich dann halt schon kritisch. Ganz früh die Wähler irgendwo schon sich ranziehen, weißt du?
Ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, wenn solche Themen schon verarbeitet werden. Also zum einen, weil da natürlich irgendwie Indoktrinierung hinterstecken kann. Zum anderen, weil so politische Themen auch mal abschätzig bezeichnet heruntergedummt werden müssen, damit die für Kinder irgendwie greifbar sind. Und das wird komplexen Themen dann vielleicht auch nicht gerecht.
Hm.
So, man könnte zum Beispiel Pocahontas als Beispiel nehmen. Könnte man hinterfragen, ob eine doch eher simplifizierte Darstellung von Kolonialismus und so wirklich sein muss.
Also bei politischen Themen bin ich auch eher zwiegespalten bis ablehnend. Das hat halt wirklich immer so einen Zeitgeist-Indoktrinierungsfaktor, dass du halt wirklich sagen kannst, kriegst sie, solange sie jung sind, ist okay, aber nee, mach mal nicht.
Ja, Zeitgeist ist ein guter Punkt, ne? Da würde ich jetzt auch Dumbo als Beispiel nochmal ranziehen. Abseits von Pornobildern gab es da ja weitere Kontroversen oder gibt es heute weitere Kontroversen. Ich weiß nicht, wie ihr mit Dumbo vertraut seid. Ich finde ihn hervorragend. Ich habe ihn auch vor einiger Zeit mal wieder gesehen. Einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Die Darstellung der Raben in Dumbo. Das ist sehr klischeehaft. Das sind im Prinzip schwarze Karikaturen. Aus heutiger Sicht auch schwierig. Und vielleicht wollte man damals, ne, Dumbo ist von 1941, vielleicht wollte man damals tatsächlich damit irgendwie etwas ausdrücken, was zum Beispiel die Minderwertigkeit von schwarzen Menschen angeht.
Die es nicht gibt.
Ja, aber im Zeitgeist in den 40ern von einem Konzern wie Disney, da war das etwas, was man auch legitim darstellen konnte.
Vor allem das Ding ist, auch wenn die Kinder das jetzt in dem Zusammenhang in dieser Sekunde nicht direkt verstehen, so ja, hier und Minderwertigkeit, Karikatur, es spielt ja alles im Großen und Ganzen zu so einem Mindset zusammen, was im Nachhinein den Kindern eingeprägt wurde durch genau solche unterschwelligen Geschichten.
Und das ist halt auch wirklich sehr kritisch zu sehen, ne? Aber theoretisch könnte man Zeitgeist halt auch positiv sehen, ne? Also wenn ich da auch an meine Kindheit denke, also wirklich die, ich bin 6 Jahre und gucke morgens Fernsehen, Captain Planet habe ich geliebt. Und ich bin meinen Eltern garantiert mit dem ganzen Umweltgedöns auch auf den Sack gegangen. Aber das war halt auch ein anderer Zeitgeist.
Habe ich leider nie gesehen.
Ich leider auch nicht.
Oh, das war super. Auch wenn ich im Nachhinein sagen muss, weiß nicht, das fünfte Element ist Liebe. Ja, ne, es waren halt die 5 Elemente, 4 Elemente, wie auch immer, und dann Liebe. Und zusammen beschwören sie Captain Planet. Und dann wird die Umwelt gerettet, der Waldbrand verhindert, Müll getrennt. Aber es war cool.
Das würde heute ja gar nicht mehr gut ankommen. Das ist ja böse Propaganda.
Ja, aber heutzutage ist das Propaganda und Indoktrinierung par excellence.
Ja, und klischee-mäßig müsste dieser Film in einer Hardcopy mit Tube Kleber ausgeliefert werden.
Na, das wäre die Behauptung gewisser Gruppen, dass der Film grundsätzlich mit Kleber ausgeliefert wird.
Mhm.
Es war zum Glück eine Serie. Aber da kann man in den Werbepausen vielleicht Kleberwerbung schalten.
Naja, so eine Serie, dann hast du halt deine Ausgabefolge von bis und da ist dann halt ein Tüchchen Kleber mit bei und ja, das kriegt man schon irgendwie verkauft.
Bezüglich der sozialen Aspekte hat die Rechercheabteilung noch Frozen geliefert. Wie gesagt, kenne ich nicht, aber da wird gesagt, dass dort die Rolle der Frau in der Gesellschaft thematisiert wird. Also sind ja auch, soweit ich weiß, weibliche Protagonistinnen. Ist das so?
Naja, also das ist halt schwierig, finde ich, weil das sind halt so Klischee-Stories. Natürlich hat eine Prinzessin ein Schloss und heiratet einen Prinzen, um dann halt die Königin zu sein, neben dem König, der das Reich regiert und bla. Aber Elsa will halt nicht heiraten. Elsa hat auch ein Problem damit, mit Menschen zusammen zu sein und möchte am liebsten allein sein und halt nicht gestört werden und insgesamt ist auch alles doof, weil sie dann auch mit Eis Unfälle hat und ausrastet und ihre Schwester, die halt das tolle Mädel ist und die Vorzeigeprinzessin, die halt ihrer Schwester immer hinterher und die ihr immer beiseite steht, obwohl ihre Schwester sie fast umgebracht hätte und so, also ja, es wird sich halt ganz stark Klischees bedient. Erwarte ich aber in so einem Film auch nicht anders.
Aber die Endmoral ist ja trotzdem, du kannst alles erreichen, wenn du es nur probierst und willst. Also du musst nicht diese Klischees erfüllen und du kannst alles werden, was du willst.
Ja, finde ich witzig, weil die Schwester Anna ja an einen Typen verheiratet wird, dessen Nachnamen sie nicht mal kennt. Und seine Schuhgröße offensichtlich nicht.
Ja, das ist ja nicht wichtig. Auf die Technik kommt's an. Aber ist das denn auch so, dass Elsa dann glücklich wird? Also es klingt jetzt irgendwie so, als sei das so die Voraussetzung oder die Ausgangslage, dass sie sich da nicht einfügen will. Aber das bleibt dann auch so, ja? Sie wird dann am Ende nicht gezüchtigt und fügt sich doch in ihr Rollenbild ein, oder wie?
Ich muss gestehen, ich bin halt nicht so die typische Frau. Also ich habe das Gefühl, alle in meinem Alter lieben Elsa und kennen die komplette Serie, den kompletten Film, beziehungsweise die Filme und alle Songs auswendig. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen. Ich glaube, sie muss nicht heiraten und das Reich kommt darauf klar, dass sie diese Eisfähigkeiten hat. Sie kommt auf sich selbst klar. Das ist mehr so ein Selbstfindungsding.
Ja, ich lese mir gerade so die Handlungen der beiden. Gibt es da überhaupt mehr als zwei Teile? Nee, ne? Gibt es zwei Teile von Frozen, oder?
Frag mich was anderes.
Nee, anscheinend zwei. Lese mir gerade die Handlungen durch. Also es sieht nicht so aus, als ob Elsa dann irgendwie plötzlich doch die Klischee-Prinzessin wird.
Nee, die bleibt da stark. Ich bin mir auch gar nicht mehr ganz sicher über den Ausgang. Ich meine, Anna regiert dann halt das Reich und wird Prinzessin / Königin und Elsa darf halt frei sein.
Ja, sie beschützt den ehemals verwunschenen Wald, habe ich in Erfahrung gebracht. Das ist ein Ultra-Spoiler jetzt. Zum Glück haben wir keine minderjährigen Hörer, weil wir ab 18 sind. Sonst werden die jetzt alle hart gespoilert.
Oder vergessen das bis morgen.
Auch für Erwachsene ist der Film eigentlich ganz okay.
Ja, wie gesagt, also ich kenne auch sehr viele Frauen, die den quasi auswendig können und ich springe da gern aus der Reihe, ist okay.
Ja, an der Stelle wäre ich dann auch beim nächsten Punkt der Rechercheabteilung eher beim Mitsingen dabei, bei Vaiana. Allerdings, den habe ich nicht so krass als gesellschaftskritisch oder ja bezogen auf die kulturelle Identität prägnant gesehen. Ja, das wird thematisiert, aber es ist jetzt nicht so hart bewertend, fand ich.
Ich hätte ihn jetzt auch nicht so kritisch in Erinnerung, vor allen Dingen, weil das auch einer der Neueren ist, die sich da so ein bisschen zügeln.
Also kritisch glaube ich nicht, aber allein die Tatsache, dass er in einem kulturellen Umfeld spielt, was jetzt ein bisschen abweicht von ja entweder random white guy oder Klischee-Märchenprinzessin, sondern halt wirklich in so einem Samoa-Bereich.
Ja.
Das ist ja schon was Besonderes. Da gibt's ja ein paar Beispiele aus den letzten Jahren. Es ist irgendwie traurig, dass das irgendwie auch schon als besonders kulturell wertvoll oder erwähnenswert gilt, aber ist ja nun mal so. Insofern finde ich schon, dass man den da nennen kann.
Ja, also nennen auf jeden Fall. Und wie gesagt, es wird ja auch sowas thematisiert. So, welche Rolle spielst du in der Gruppe und musst du als Tochter des Anführers auch wieder Anführer sein? Sowas in der Art.
Sie darf ja nicht mal auf See fahren eigentlich.
Das darf niemand. Und auch nur, weil der Vater ein Trauma hat.
Und sie tut's trotzdem. Spoiler.
Und alle werden glücklich. Riesenspoiler.
Ja, mit der Platzierung von Filmen in ungewohnte kulturelle Umfelde finde ich Rot, aka Turning Red, aus dem letzten Jahr relativ erwähnenswert.
Oh, den habe ich noch nicht gesehen.
Er ist ganz cool. Ist wahrscheinlich auch nichts, was sich jetzt unbedingt an Sechsjährige richtet, obwohl der FSK 6 hat, sondern ein bisschen älter. Also früh pubertäre Mädchen dürften da so die Zielgruppe sein. Aber er spielt halt auch in einer chinesischstämmigen Familie in Kanada und greift entsprechende Probleme auf, die halt für dieses Umfeld charakteristisch sind. Hm. Finde ich auch ganz bemerkenswert.
Ja, in die Richtung geht ja, soweit ich weiß, auch Encanto. Das ist ja auch so in Richtung lateinamerikanische Aussiedler oder Lateinamerika halt. Und dann halt auch
Lateinamerika.
Genau, und dann halt auch so ein bisschen deren Probleme thematisiert, insbesondere so Richtung Familie. Und ja, Familie hat halt so ihre kleinen Geheimnisse und man sollte damit leben oder das ändern. Ich bin da echt nicht firm bei dem Film. Ich weiß nur, dass das ein recht gutes Beispiel für diese anderen Kulturen in Filmen neuerdings ist.
Ja, oder auch Coco, der so im mexikanischen Umfeld spielt und eigentlich den Dia de Muertos thematisiert.
Das war der kleine Junge mit der Gitarre, oder?
Ja.
Es ist ein ziemlicher Trend, gerade bei Pixar, also was jetzt nun mal führend in Sachen Animationsfilme sein dürfte, dass sowas in den letzten Jahren verstärkt gezeigt wird.
Finde ich aber auch gar nicht schlecht, weil ganz ehrlich, wollen wir wirklich noch mehr Klischee, Prinzessin, Prinz, das Ungeheuer, dann retten wir sie und dann Friede, Freude, Eierkuchen, happy ever after?
Nee, es ist vor allem immer das Gleiche, ne? Eben. Ob die Prinzessin, also die klassischen Disney-Prinzessinnen wie Ariel oder Belle oder Prinzessin Leia, das ist ja immer dieselbe Story. Ja, das war ein unterschwelliger Star Wars Diss.
Das ist okay. Ich stehe da drüber. Ich belächle das.
Aber da ist es auch wieder Teil des ganzen Konzeptes irgendwie. Das ist ja auch nicht irgendwie eine separate Ebene, die jetzt nur die Erwachsenen wahrnehmen. Das spielt ja durchaus auf Kinder ab. Also ich denke, dass es schon so gedacht ist, dass Kinder ganz klar auch mit anderen Kulturen in Kontakt kommen sollen sozusagen oder wahrnehmen sollen, dass es andere Kulturen gibt. Beziehungsweise die Zielgruppe soll erweitert werden, damit auch Kinder aus diesen Kulturen dann vielleicht mal Freude haben und nicht immer nur den Mehrheitsgesellschaftskram sehen.
Ich kann mich noch erinnern, als das quasi neu aufkam, damals mit Küss den Frosch. Die Protagonistin ist tatsächlich schwarz und nicht die klassische Märchenprinzessin gewesen.
So wie bei Ariel dann wieder.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ja auch wieder Folgen nach sich ziehen, die absolut beschämend sind.
Ja. Bei Ariel kann ich es aber schon fast verstehen, weil halt einfach diese roten Haare sind ihr Markenzeichen.
Die sind nicht natürlich. Niemand hat so rote Haare wie Ariel in der Disney-Verfilmung.
Ja.
Wenn man genügend Krabben isst, hat man so rote Haare. Schau auf die Flamingos.
Ja, und orangene Haut.
Ja, das ist so absurd, dass ich darüber aufgeregt wird. Ich meine, wie war das? Da kommen Süßwasserfische vor, die im Ozean leben und die können sprechen, aber das ist kein Problem. Problematisch ist, dass Ariel plötzlich schwarz ist.
Gut, keine Ahnung, ich habe den Film auch noch nicht geguckt, aber
ja, ich auch nicht.
Ich kann verstehen, wenn man sagt, mir gefällt das nicht, dass halt das ikonische Erscheinungsbild geändert wird. Kann ich verstehen, weil das ist halt einfach Markenzeichen. Ich habe aber auch nichts dagegen, dass sie einen Ansatz machen mit einer schwarzen Ariel. Es ist halt dann einfach nicht die Comic-Ariel.
Dieses ikonische Bild ist halt auch von Disney geschaffen worden. Ein Konzern, der auch durch diverse Rassismen in der Vergangenheit aufgefallen ist. Vielleicht in ferner Vergangenheit, aber es ist nun mal so. Warum sollte da die Deutungshoheit bestehen? Ich weiß nicht, ob Hans-Christian Andersen sich so wirklich mal über die Hautfarbe von Ariel oder von der kleinen Meerjungfrau Gedanken gemacht hat oder überhaupt sie beschrieben hat.
Wahrscheinlich grün.
Soweit ich die Gegenposition oder den Gegenposition glauben kann, nein. Er hat nie auch nur ansatzweise irgendetwas über die Hautfarbe oder sonstiges gesagt und es wurde auch nie ikonografiert, außer halt von Disney dann. Das war das Früheste.
Ich finde, dass mehr Bewohner sowieso nicht unserem normalen Hautfarbenspektrum entsprechen müssen. Also was Türkises, Grünliches, vielleicht leicht Schimmerndes, das würde mir gefallen.
Die Zora aus Zelda, so ein Blass-Türkis.
Boah, da muss ich jetzt mal gucken, ob der Farbton das trifft, was ich meine.
Ja, ich bin so ganz klar für fischrig Silber.
Und sie sollten Schuppen haben am ganzen Körper.
Ja, die hat sie ja nur am Schwanz.
Ah, ein Mädchen mit Schwanz.
Und Schuppen.
Und die kann ja dann auch leuchtend rote Haare haben.
Ja, klar. Habt ihr da noch Beispiele, die jetzt irgendwie, na, ich sag mal, für Filme mit quasi zwei Ebenen, die vielleicht für Kinder ein unbeschwerter, toller Film sind? Aber wo halt wirklich nur Erwachsene irgendwelche sozialen Aspekte drin erkennen können. Wie gesagt, ich würde, wenn dann höchstens bei einem Land vor unserer Zeit das so sehen, auch nur weil ich den frischen Erinnerung habe, aber selbst da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob Kinder das wahrnehmen sollen oder können. Aber auch hier wieder finde ich schwer, richtig gut passende Beispiele zu finden, wo es strikt getrennt ist.
Nee, also keine, die nicht angesprochen wurden.
Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen, so Toy Story zum Beispiel, wenn ich das meinem Sohn zeigen würde, würde der halt die oberflächliche Geschichte mit den Spielzeugen sehen, die nach Hause wollen oder halt zu ihrem Besitzer und sowas. Aber alles andere, was da drin passiert, Anspielungen, Scherz und so, glaube ich, gehen an den vorbei. Zum Beispiel, wie scharf Captain Buzz Lightyear auf, wie heißt nochmal die kleine Cowboy, das kleine Cowgirl? Also der ist unglaublich scharf auf sie.
Woodys Schwester quasi.
Ja.
Eventuell noch Alice im Wunderland. Was ja so oder so, zumindest wenn man es tiefgreifend analysiert, überhaupt nicht für Kinder ist. Mhm. Aber so rein vom Verbildlichten und von den Szenen an sich schon sehr gut kindlich aufgemacht ist.
Ich finde gerade auch so Sachen, Filme, Serien, wo dann halt Erwachsene tatsächlich interpretieren, was es wirklich bedeuten könnte und wo was miteinander zu tun hat, spätestens da sind Kinder raus. Bei Toy Story, wie viele Theorien es gibt, wer Andy, wer Andys Mutter und dass das Cowgirl eigentlich das Spielzeug seiner Mutter war und wie alles verwurstet ist, wer jetzt welchen Job haben könnte.
Okay, dass Toy Story da so einen Spielraum bietet, das war mir jetzt überhaupt nicht bekannt.
Ja, ganz, 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 ganz krass. Da gibt es so viele Theorien, die aufgestellt wurden, wer wie wo mit wem zu tun hat und wer woher kommt. Und der Bär, der Bösewicht, der hat sogar irgendwo seinen Grund, wo der herkommt, weshalb der so böse ist und sowas. Das sind richtig viele Theorien mit dem Umgang. Deswegen würde ich sagen, ja, den sehe ich da auch, definitiv. Weil das sind Sachen, da machen sich die Kids keine Gedanken drum.
Ja, ja, also jetzt, wo du es gesagt hast, würde ich aber auch Alice im Wunderland auf jeden Fall unterschreiben. Mhm. Ich glaube, das ist ein Film, den man wirklich als Kind ohne weiteres genießen kann, auch wenn der teilweise recht hart ist.
Ja.
Ich habe da gerade die Königin vor Augen, die ist schon ganz schön heftig
ab
drauf.
Ab mit dem Kopf, ab mit dem Kopf.
Ja, nimm die Zeichentrickserie, die gab es auch früher schon und die ist...
Ja, die kenne ich nicht.
Ja, die ist recht Film harmlos, nur. Die haben wir auch geguckt.
Ja, aber klar, in Alice im Wunderland hast du ja alles von, also Drogen ohne Ende.
Ja.
Drogen, psychische
philosophische
Krankheiten.
Philosophische Fragestellungen, ey, es ist, ja. Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel. Das ist halt wirklich sowas, was auf zwei Ebenen, die vollkommen separat sind, eigentlich funktioniert.
Winnie the Pooh.
Du meinst der chinesische Herrscher?
Zack, in China gesperrt. Oh, 1 Milliarde potenzieller Hörer sind jetzt weg, danke.
Mach nichts, die haben uns eh nicht verstanden.
Als wenn wir da jemals laufen würden.
Ey, wir haben extra eine Folge über einen chinesischen Film letztens gemacht. Das diente alles nur der Zielgruppenerschließung.
Das hättest du mir vielleicht vorher sagen sollen.
Ja, was ist denn bei Winnie the Pooh? Also ich weiß, dass IA anscheinend depressiv ist, was man als Kind vielleicht auch nicht so wirklich wahrnimmt. Aber ansonsten habe ich das auch nicht genug geguckt, um da irgendwie eine höhere Ebene drin zu erkennen.
Ja, Winnie the Pooh behandelt wohl komplett psychische Störungen.
Mhm. Stimmt, da war was.
Ich müsste es jetzt nachgucken, okay, um es genau zu sagen. Aber das ist nichts da dran in der Serie hat nicht mit psychischen Störungen zu tun.
Ja, also Tigger ist drogenabhängig, der ist auf Koks. Rabbit ist ein zwanghaft besessenes Arbeitstier. Ja, Winnie ist ja quasi die Völlerei, also Lethargie, Völlerei.
Mhm.
Und Ferkel war
Angstzustände.
Ach genau, stimmt. Ferkel war Angst.
Mhm. Der Hase, Narzissmus. Die Eule, ich kann mich an die meisten gar nicht mehr erinnern. Die Eule, Dyslexie.
Okay.
Tigger hat ADHS.
Dyslexie?
Keine Ahnung, das steht hier. Ich kann mich nicht so genau dran erinnern.
Eule ist der Einzige, der lesen kann. Er ist der Weise.
Ich weiß nur grob ein Bild von dem, aber mehr auch nicht. Kanga, das kleine Känguru. Social Anxiety. Er hat Angst vor anderen Menschen. Es gibt sogar jemanden mit Autismus. Und es gibt eine Theorie darüber, dass Winnie the Pooh und der Junge, dessen Name mir gerade entfallen ist, dass die im Grunde ein und dieselbe Person sind. Also da gibt's auf alle Fälle auch reichlich Theorien um Winnie the Pooh, die man als Kind definitiv nicht mitbekommt.
Okay, habe ich noch nie von gehört. Klingt interessant. Ich glaube, das sind alles Themen, die der kürzlich erschienene Horrorfilm Blood and Honey, der ja im Prinzip auch im Winnie the Pooh-Universum spielt, nicht aufgreift. Ich glaube, da ist einiges an Potenzial verschenkt worden. Aber bei sowas würde ich mir dann die Frage stellen, ob das nicht sehr rein interpretiert ist oder ob das wirklich genügend Anhaltspunkte bietet, dass man das so verstehen kann oder dass man wirklich die Vermutung haben kann, dass das so gedacht ist. Also ist natürlich cool dann für einen Erwachsenen, dass man das überhaupt reininterpretieren kann, halbwegs plausibel.
Also so im Nachhinein macht das schon alles Sinn, wenn man dann so sieht, dass das vielleicht der Ansatz gewesen sein könnte. Ich glaube, es gab gar kein offizielles Statement dazu.
Es könnte aber auch nur Zufall sein und sie wollten halt unterschiedliche Rollen und Charakterschemata haben. Also
ja.
Ich sehe das auf der Ebene vom Antisemitismus der Schlümpfe. Ist auch vielleicht viel rein interpretiert, könnte aber auch ein wahrer Kern drinne sein.
Vielleicht haben sie sich auch nur der Vorlagen bedient und wollten eigentlich nur auf der Grundlage interessante Charaktere machen.
Ja, genau, die Vorlage, das ist doch von dem Schriftsteller, dessen Namen mir entfallen ist, für seinen kleinen Sohn ursprünglich geschrieben worden. Ich glaube kaum, dass der da schon solche Sachen drin verarbeitet hat.
Es ist aber gar nicht so weit hergeholt. Der Autor Alan Alexander Mann ist mit PTSD nach dem Krieg wiedergekommen und hat dann Winnie the Pooh Kurzgeschichten erschaffen. Wohl um eine Ablenkung von dem allen zu haben und diese Themen um psychische Störungen, Ängste und Schwierigkeiten zu behandeln und denen halt quasi so ein Happy End zu verpassen.
Hm. Klingt tatsächlich wie etwas, wo man nochmal recherchieren könnte.
Mhm.
Nichtsdestotrotz finde ich, dass es häufig ein bisschen überinterpretiert wird. Und als hätte ich es geahnt, dass wir darüber reden, habe ich selber mal eine Theorie erschaffen. Und zwar über die Teletubbies, mit denen ich persönlich leider ein bisschen Kontakt hatte, weil meine Schwester, als die Teletubbies groß rauskamen, gerade im richtig passenden Alter war und ich mir den Kram deswegen angucken musste. Und ich glaube, also ich bin bis heute der Überzeugung, dass solche Theorien da mehr rein zu interpretieren, ne, und Theorien zu erschaffen, einfach nur eine Maßnahme von Erwachsenen ist, die genötigt werden, das zu gucken, damit sie nicht komplett verdummen und oder durchdrehen. Und so kann man das zum Beispiel auch bei den Teletubbies machen. Mhm. Zum Beispiel ist meine Theorie, dass die Teletubbies für Drogen stehen. Im Einzelnen möchte ich das kurz einmal aufschlüsseln. Ich weiß nicht, inwieweit ihr mit den Teletubbies vertraut seid.
Ich weiß, es gibt sie. Ich kenne ihre Namen.
Okay, also wir haben da zum einen nämlich Po. Das ist das kleine rote Wesen, das schnellste von ihnen und fährt mit einem Roller durch die Gegend und ist so das energischste, ist offensichtlich Speed. Dann gibt es Lala, ist gelb, tanzt gerne, ist so die ausgelassenste von denen, ist offensichtlich Alkohol. Dann gibt's Dipsy, er hat ein Ding auf dem Kopf, was ein bisschen wie so ein Blumen- oder Pflanzenstängel aussieht, wie so ein kleiner Trieb. Ja, ist grün und ist dunkelhäutiger als die anderen, wie so ein Klischee-Dealer, ist offensichtlich Cannabis. Und Tinky Winky, der größte von denen, hat eine Handtasche, könnte man ein bisschen als Aktenkoffer oder so interpretieren, ist Koks, ne, die Droge der Businesswelt und so die größte, also irgendwie die am höchsten angesehenste Droge, mehr oder weniger. So, das finde ich alles sehr, sehr plausibel. Ist das so gedacht? Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, aber ich würde Lala unter LSD einordnen.
Ja, ich glaube, die leben einfach alle in der LSD-Welt. Das ist so das Übergeordnete dann.
Hm. Vielleicht muss deshalb Nono auch so viel umhersaugen, weil die einfach überall nur Dreck und Koks hinterlassen.
Ja, das ergibt Sinn.
Da ist doch einer lila von und hat ein Dreieck auf dem Kopf.
Das ist, jetzt habe ich den Namen nicht mehr, das ist Tinky Winky.
Dem wird unterstellt, schwul zu sein.
Ja, wegen der Handtasche wahrscheinlich.
Nee, weil er diesen pink-lila Ton hat, der damals, als es aufkam, wohl die Hauptfarbe für LGBT war. Und das Dreieck wohl das Symbol, das, wenn man es halt runterbricht, überbleibt.
Ja, aber auch das, ne? Klar kann man da irgendwie Argumente finden, die das stützen, aber ja, weiß ich nicht. Aber auch hier, das ist eine Ebene, wenn man wirklich genötigt ist, das zu gucken, dann kann man da als Erwachsener durch sowas vielleicht seine Freude haben, ne? Man geht mit dieser Theorie ran und findet dann während des Guckens Argumente, die das stützen. Das kann ja schon irgendwie unterhaltsam sein. Also zumindest unterhaltsamer, als würde man das auf der eigentlichen, auf der Kinderebene gucken.
Ganz ehrlich.
Weil da ist das nicht unterhaltsam.
Meine Kinder durften das nie gucken, weil das nicht sprachförderlich ist.
Also für mich war das, ich war viel zu alt, gutes Cornflakes-Programm. Wirklich einfach nur Hintergrundbeschallung und ja, mal schnell die Cornflakes vor der Schule reinschaufeln.
Aber Cornflakes ist dann auch ein Synonym für Drogen, oder? Weil
Fruit Loops.
Das kann man doch nicht gucken.
Ja, also weißes Pulver war drauf.
So Kristalle.
Nee, also wirklich Hintergrundbeschallung. Einfach nur, dass da irgendwas ist. Weil zu dem Zeitpunkt halt nicht anderweitig irgendwas anderes lief, außer halt Nachrichten.
Ja klar, du bist dann halt nicht die Zielgruppe gewesen. Aber die Zielgruppe neben Kindern offensichtlich sind ja dann irgendwo auch Erwachsene, die das Ganze mit ihren Kindern zusammen gucken, wenn sie die nicht in ihrem eigenen Zimmer vor dem Fernseher abladen, damit sie ihre Ruhe haben. Und deswegen könnte man ja vielleicht sogar vermuten, dass da auch irgendwie was drin ist, dass es für Erwachsene ein bisschen erträglicher macht. Weil sonst schlägst du ja deinen Kopf auf den Tisch, wenn du dir davon drei Folgen hintereinander angucken musst.
Oh, was mir in der Richtung noch einfällt, wäre Bernd das Brot. Insbesondere die Nachtschleife.
Ja, das glaube ich für Erwachsene.
Nee, also für Kinder kannst du das auch super nehmen. Also nicht für Kleinstkinder, aber ja, also wenn die dann mal länger wach sind, ab 21 Uhr Nachtschleife, ist schon humoristisch in Ordnung. Und als Erwachsener hast du da auch noch Spaß dran.
Ja, Bernd das Brot war richtig der heiße Scheiß. Und dann gab es auch in der Bäckerei das Brot Bernd. Und die Frage, soll ich Bernd schneiden?
Gab es ihn mit oder ohne Arme?
Ohne, natürlich. Die hätten sich in der Brotschneidemaschine verfangen.
Dann doch lieber Bärchenwurst oder so.
Ich will ein Glücksbärchen sein.
Apropos, ja, das ist auch einer meiner Favoriten aus der Kindheit gewesen, der Glücksbärchen-Film. Den muss ich mir auch nochmal, Moment, den habe ich geguckt, das ist auch maximal ein Jahr her. Aber da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet, ob dort erwachsene Themen drin vorkamen. Ich glaube, so gut wie gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein reines Kinderding.
Der ist bestimmt ganz harmlos.
Der ist extrem harmlos, ja.
Und jetzt, wo du ein Augenmerk drauf hast und dann schaust und schlägst hinter dir die Hände über den Kopf zusammen.
Ja, also, wie gesagt, man kann bestimmt irgendwas finden, wo man was reininterpretiert. Wobei mir das jetzt bei In einem Land vor unserer Zeit auch nicht gelungen wäre, aber der hat halt von Haus aus schon ein bisschen zumindest ernsthaftere Themen.
Das kann ja auch relativ krasse Ausmaße annehmen, diese Erwachsene gucken auch mal Kinderserien. Wenn ich mir da die Brownie-Bewegung ansehe.
Oh Gott, ja.
Wo halt wirklich hauptsächlich erwachsene Männer total My Little Pony abfeiern. Also theoretisch, gesellschaftlich sogar relevant.
Bist du damit vertraut? Weil ich habe das nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein reiner Gag ist, dass das plötzlich alle abgefeiert haben, oder ob das wirklich was zu bieten hat, was man als Erwachsene irgendwie gut finden kann.
Ich kenne zumindest ein paar Folgen und die kannst du als Erwachsener tatsächlich gucken. Also ja. Da sind dann halt auch teilweise ein bisschen, nicht anzüglich, aber so ein paar eher erwachsenere Anspielungen drin, die du dann auch wirklich als Kind wahrscheinlich gar nicht wahrnimmst. Und trotzdem hast du halt dieses Happy-Szenario, wo halt wirklich alles gut ist. Und es ist optisch gut aufgemacht. Also ich kann's verstehen, wenn man es mag.
Ich glaube, dann würde ich eher in Trolls reingucken. Gibt's auch eine Serie von?
Ich kenne das alles nicht.
Auf alle Fälle sagen mir die Trolls wesentlich mehr zu als die Ponys.
Okay, das sind wirklich diese schrecklichen Figuren, die es schon in den 90ern gab?
Ja.
Ach du Scheiße. Die fand ich als Kind gruselig.
Ich fand die witzig.
Okay, die sehen in dem Film aber anscheinend auch ein bisschen harmloser aus als diese ganz furchtbaren Plastikfiguren.
Naja, die sind hübsch.
Ja, gibt's ansonsten irgendwie Kindermedien, also Filme oder Serien, die wirklich auf Kinder primär zugeschnitten sind, die ihr heute als Erwachsene richtig gut findet?
Ich überlege gerade, ich sehe halt zurzeit sehr viel Pepper Woods und kaum was anderes, außer vielleicht mal Paw Patrol. Tayo finde ich auch unterhaltsam. Tayo, der kleine Bus. Das ist nicht so 0815 richtig doof, also das kann man gucken. Was ich aber auch mitzuzählen würde, einfach weil das bei uns damals in einer Zeit aufkam, in der wir noch etwas jünger waren, heutzutage aber ein etwas anderes Bild hat, sind Anime. Gerade Anime-Filme, Studio Ghibli.
Ja.
Ja, also ich hatte schon ein paar Sachen rausgesucht, die für mich jetzt, die ich jetzt auflisten würde. Ich habe Anime extra rausgelassen, weil ich glaube, dann vernehmen wir nochmal die Hälfte unserer Hörer, wenn wir jetzt Anime als Kinderkram bezeichnen.
Nee, deswegen, ich sage ja nicht, dass das Kinderkram ist, aber damals, als wir halt jung waren, haben wir Anime-Filme geguckt, die, wenn man sie halt jetzt als Erwachsener mit dem Hintergrundwissen guckt, krass sind.
Ich habe sowas erst als Erwachsener gesehen. Also mit Anime hatte ich als Kind gar keinen Kontakt, außer jetzt halt, wie gesagt, Mila Superstar und Captain Tsubasa auf RTL 2 damals. Aber so die Ghibli-Filme und so, das habe ich alles erst als Erwachsener kennengelernt.
Mein Lieblingsbeispiel ist dann My Neighbor Totoro.
Den finde ich schon wieder sehr auf Kinder zugeschnitten. Den finde ich fast am schwierigsten zugänglich, so aus Erwachsenensicht.
Das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Das ist nämlich das Glanzparadebeispiel dafür, dass das wirkt wie ein seichter, kleiner, oberflächlicher Anime, den Kinder gerne gucken können. Können sie, denn sie verstehen die Message nicht.
Ja, und dann kommt der Katzenbus und dann laufen sie schreiend weg.
Genau, Totoro ist eigentlich derjenige, der Kinderseelen abholt. Es geht in dem Film darum, dass die Kinder sterben.
Aber die sterben ja nicht.
Die sterben.
Die sterben?
Die sterben. Das verstehst du aber nur, wenn du die Hintergrundstory davon verstehst. Also, dass Totoro in Wirklichkeit das Wesen ist, das die Kinderseelen abholt. Ab da, wo klar ist, dass die sterben werden, kümmert er sich um die. Das kleine Mädchen, die Schwester, die verschwunden ist, wird nie wiedergefunden werden. Und die große Schwester, die danach sich auch auf den Weg macht, ab irgendeinem Punkt ist die auch mit Totoro unterwegs. Der Katzenbus ist nicht der nette, freundliche Bus, der dich von A nach B bringt.
Nö, das habe ich auch nicht vermutet. Er sieht nicht nett und freundlich aus. Ja, vielleicht war ich da mit, ich weiß nicht, 35 oder so noch ein bisschen zu jung, um den voll erfassen zu können.
Ja, wie gesagt, also das ist mein Lieblingsfilm, wenn es um sowas geht, weil ich da auch relativ spät erst, ich meine, dafür musst du halt auch ein bisschen was in der Mythologie dann mitbekommen. Wenn man das halt dann weiß, sieht man den Film mit ganz anderen Augen und dann ist er irgendwie echt traurig. Also ich finde den mittlerweile, wenn ich den gucken muss, traurig. Einfach nur traurig. Weil ich halt weiß, was passiert.
Sehr viel aus der Zeit würde ich tatsächlich nie wieder gucken. Hab's probiert. Ich mochte damals Wedding Peach absolut grauenhaft. Nie wieder gucken. Aber gerade da fließen ja auch sehr intelligente Ansätze mit rein, die man dann als Erwachsener auch eventuell eher versteht. Da denke ich sehr gerne an Sailor Moon, wo ich wirklich sagen würde, wenn ich jetzt ein pubertierendes oder ein erwachsen werdendes Mädchen hätte als Tochter, dann würde ich ihr das wahrscheinlich auch zeigen, weil das gesamte Konzept der Serie basiert darauf, dass du pro Woche eine Folge guckst und mit ihr erwachsen wirst. So quasi deine Pubertät durchlebst und vom unsicheren Mädchen zum zur Königin des Mondes wirst.
Okay, ja, hohe Ziele steckt man sich da.
Aber das ist halt wirklich für Jugendliche aufwachsend gemacht. Und als Erwachsener kannst du es trotzdem noch gucken. Aber es ist nicht unbedingt genau das, was wir jetzt eigentlich suchen. Die meisten Sachen aus der Zeit sind doch eher schlecht gealtert, beziehungsweise waren einfach nur falsch angesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja schon, das ist ein Extrembeispiel, du hast ja schon hier Dings Watership Down genannt, was einfach völlig falsch eingeordnet wurde. Das war wahrscheinlich bei so Sailor Moon auch so. Das habe ich auch anders wahrgenommen. Das war für mich auch irgendwie so eine schön bunte, vollkommen harmlose, wahrscheinlich vor Klischees triefende Serie für kleine Mädchen in meinen Augen, die keinerlei inhaltlichen Wert hatte. Aber ich habe es auch nie wirklich gesehen. Insofern kann man meine Meinung da auch komplett ignorieren.
Ich habe da noch alle Folgen von.
Ich will die noch mal gucken. Kann man die aktuell irgendwo gucken?
Ich glaube, nein. Damals waren die Lizenzverträge ziemlich übel. Und jetzt so peu à peu laufen die eventuell so halbwegs aus, dass man die Lizenzen wieder erwerben kann. Aber da lohnt es sich dann fast schon, auf das Remake zurückzugreifen. Aber das ist auch nicht ganz so geil. Das hat auch nicht mehr das Konzept mit dem Erwachsenwerden dahinter. Du kannst heutzutage keinem Jugendlichen oder wachsenden Kind zumuten, nur eine Folge pro Woche zu sehen.
Ja, das muss man schon binge-watchen können.
Ja, ich würde aus der Vergangenheit auch jetzt relativ wenig nennen können. Was ich da noch gut finde, ist häufig auch mit Nostalgie verbunden. Also Dumbo, wie gesagt, ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme, aber wenn ich den als Kind nicht schon abgefeiert hätte, weiß ich nicht, ob ich den heute so geil finden würde. Die Asterix-Verfilmung würde ich in den Raum stellen. Natürlich auch die Comic-Vorlage schon nicht unbedingt nur auf Kinder ausgelegt. Ne, hat ja auch extrem viele historische Anspielungen und so. Aber die kann ich mir auch sehr gut geben.
Ich habe auch damals die Asterix-Verfilmungen, die Comics nur geschaut, weil mein Vater die halt geguckt hat. So hat's eigentlich überhaupt angefangen.
Och, ich fand die als Kind schon relativ cool. Die kamen irgendwie alle paar Wochen auf Sat.1 abends, kam ein Film nach dem anderen, also die guten alten, bis ausschließlich Asterix in Amerika.
Ja, ja.
Das war dann schon nach meiner Zeit.
Nee, aber das hat halt bei uns schon mit den Comics angefangen. Mein Vater hat halt die Comic-Sammlung und dementsprechend hat er auch die Comic-Verfilmungen geguckt. Da wurde ich dann schon mit reingezogen. Also es war gar keine Frage. Und dementsprechend, habe ich halt Asterix angefangen zu gucken, weil mein Vater das geguckt hat.
Ja, die Comics kamen bei mir erst später. Ja, und ansonsten aus heutiger Sicht, also so aktuelleres Zeug finde ich von Pixar, das ist halt schon ganz cooles Zeug so, ne? Also Zoomania oder Ratatouille vor allem finde ich ganz hervorragend. Oder etwas, was, glaube ich, nicht von Disney Pixar ist. Ich verifiziere es. Oder ihr sagt es, weil ihr das bestimmt auch wisst. How to Train Your Dragon.
Puh, keine Ahnung.
Finde ich grenzgenial. Also, ich kenne nur den ersten Teil bisher. Aber das ist fast ein 5-Sterne-Kandidat. Finde ich ganz grandios. Und der ist, glaube ich, auch noch mehr auf, DreamWorks ist das, okay. Der ist, glaube ich, eher auf Kinder ausgerichtet als so das meiste Pixar-Zeug. Finde ich trotzdem absolut hervorragend. Ja, um zum Abschluss nochmal zum eigentlichen Thema, zum Erwachseneninhalten in Kinderfilmen zurückzukommen. Nee, Moment, ein Beispiel, was das angeht, möchte ich erstmal noch nennen, was mir gerade erst ins Auge geschossen ist, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Ein Beispiel, was wirklich ganz krass auf zwei Ebenen funktioniert, ist meines Erachtens der Super Mario Brothers Film. Also nicht der aus den 90ern mit Bob Hoskins, der funktioniert auf keiner Ebene, sondern der aus diesem Jahr. Weil der extremst auf Kinder zugeschnitten ist, weil die Story komplett simpel und harmlos ist, meines Erachtens. Ihr kennt den, glaube ich, nicht, oder?
Doch, doch. Nein. Ich habe den schon ein paar Mal sehen müssen.
Okay, oh, so negativ?
Ja, nee, wenn du jeden Tag wieder Mario von vorne guckst, dann
Ja, okay. Also ich finde ihn jedenfalls sehr kindlich, zum Beispiel auch deutlich kindlicher als die Sonic-Filme, die beiden aktuellen. Gleichzeitig funktioniert der halt auf dieser ganzen Referenzebene für Erwachsene. Und da musst du ja nicht mehr Erwachsener sein, oder es reicht nicht aus, Erwachsener zu sein, um das genießen zu können, sondern du musst dich auch noch mit der Geschichte von Nintendo und von der Super Mario-Reihe irgendwie auskennen. Und das finde ich krass. Also der funktioniert wirklich auf zwei getrennten Ebenen. Hat mir von der Story und so rein gar nichts gegeben, ne? Aber ich habe mich halt wahnsinnig gefreut, dass an jeder Ecke irgendwelche Referenzen zu sehen sind. Die Kinder natürlich nicht verstehen, also wie auch.
Ja, ich sehe schon, ich erziehe meine Kinder anders. Aber da ist Donkey Kong, der wirft mit Fässern und...
Na ja, schon, aber dass da, weiß ich, das Donkey Kong kennt man vielleicht irgendwie, mag sein, aber dass da irgendwie aus Wrecking Crew, was ein obskures Spiel aus den 80ern ist, Anspielungen sind. Wie gesagt, du musst halt wirklich vertraut sein damit. Mhm. Und den ganzen Kram eigentlich auch schon seit 30 Jahren verfolgen, sonst erkennst du da sehr vieles einfach nicht.
Ja, ich dachte, du meinst jetzt so die Mario-internen Geschichten.
Ja, die Charaktere an sich quasi, ne? Das ist ja noch okay, das würde ich ja noch der Kinderebene zuzählen. Das Mario-Universum ist ja halt relativ kindlich auch. Aber die Erwachsenenebene sehe ich halt hauptsächlich in diesen Referenzen. Mike, das klingt wie etwas, was du unbedingt sehen möchtest, oder? Schön Referenzgewichse.
Oh ja. Nee, aber in diese Kerbe würde ich auch einsortieren, Ralf Reichts. Also gerade der erste ist wesentlich kindlicher als der zweite. Der zweite ist ein bisschen zu viel Internet und Popkultur für Kinder. Aber der erste auch super. So viele Referenzen, im Prinzip klischeehafte Referenzen. Aber sehr geil. Und den kannst du auch auf den beiden Ebenen gucken. Für Kinder hast du halt wirklich so diese Standardgeschichte à la Donkey Kong. Und für die Erwachsenen hast du halt die ganzen Referenzen und teilweise Erwachsenenprobleme. Hier dieses kaputte Lenkrad, was dann besorgt werden muss und das gibt's nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ein Kind das unbedingt versteht, dass halt so diese Hardware so alt ist. Mhm. Dass halt Erwachsene komplett andere Probleme haben und anders Probleme sehen.
Ja, es ist immer schwer, sich das vorzustellen, wie so ein Kind sowas wahrnimmt und wie viel ein Kind einordnen kann, jetzt von Ralf Reichts oder so. Wie gesagt, ich finde, Super Mario Bros. Ist wahrscheinlich recht zugänglich. Bei Ralf Reichts hätte ich vielleicht schon wieder Zweifel, aber ich habe den auch nur einmal gesehen.
Oh, da würde ich sagen, also 6 plus kannst du den locker einordnen.
Kann man aber auch schon früher gucken, also.
Seit dem Coraline-Vorfall bin ich sehr vorsichtig, was das angeht.
Darfst mich gerne vorher fragen, wenn du unsicher bist.
Ja, so langsam kommt mein Neffe ins Alter, wo ich ihm auch Filme oder Ähnliches schenken würde.
Zum Abschluss würde ich nochmal die Frage in den Raum werfen, warum sowas überhaupt gemacht wird. Also warum man jetzt in klassische Kindergeschichten, Kinderfilme, Kinderserien, Erwachsenen Dinge mit reinbringt. Ist das wirklich, um Erwachsene als zusätzliche Zielgruppe zu erschließen? Weil das glaube ich irgendwie fast nicht. Weil dafür würde sich ja eher sowas wie die Pixar-Schiene eignen, was von vornherein auf mehrere Zielgruppen ausgelegt ist. Aber so etwas, was wirklich rein auf Kinder erstmal gemünzt ist, da noch etwas einzubauen, was Erwachsene anspricht, warum macht man sowas überhaupt?
Ich glaube, es ist nicht die Erschließung einer neuen Zielgruppe, sondern eher, um Erwachsene nicht komplett abzufacken. So, dass Erwachsene geneigt sind, okay, wir gehen jetzt in den neuen Frozen-Film, habe ich auch noch ein bisschen was vor.
Oder ja, wir gucken den Mario-Film jetzt im 5. Tag in Folge. Ich habe heute auch gehört, dass viele Macher das wirklich einstreuen, damit die Eltern das überleben, wenn sie ihn mehr als einmal gucken müssen.
Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ne? Es geht einfach nur darum, die geistige Gesundheit der Eltern irgendwie noch halbwegs zu erhalten. Wie beim Beispiel Teletubbies schon genannt. Ne? Du drehst halt irgendwann durch, wenn du das häufiger gucken musst. Du brauchst irgendwie noch eine Ebene, auf der du das vielleicht auch genießen kannst oder zumindest ertragen kannst.
Wahrscheinlich brauchen sogar die Produzenten diese Ebene, um nicht komplett durchzudrehen.
Nee, die haben die Drogen. Aber wie gesagt, Elternhack, einfach verbieten, einfach nicht gucken. Gerade bei sowas wie Teletubbies, finde ich, ist es nicht kritisch.
Ja, auch das wieder individuell, ne, was Eltern glauben, was ihre Kinder ertragen. Ich habe da letztens einen Artikel gelesen, in dem diverse Negativbeispiele aufgelistet waren von Sachen, die Eltern auf gar keinen Fall ihren Kindern zeigen sollten. Da ist dann sowas wie Power Rangers enthalten gewesen. Ja, keine Ahnung, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich meine, warum müssen Kinder mit körperlicher Gewalt konfrontiert werden? Aber ist halt alles individuell und wie helikoptermäßig man unterwegs sein muss und wie viel die Kinder ertragen? Das sind also Fragen, über die ich mir zum Glück keine Gedanken machen muss, denn ich habe keine Kinder und ich werde auch keine haben. Also,
was sagt er jetzt?
Boah, ich bin mir relativ sicher. Ich will mir halt um solche Sachen keine Gedanken machen. Das ist der Hauptgrund, warum ich niemals Kinder haben möchte. Ich möchte nie Teletubbies sehen müssen.
Du willst immer Gewalt im Fernsehen gucken möchten, wann gucken können, wann immer du das möchtest.
Das ist richtig.
Ich gucke auch sehr gerne Crime-Series und sowas. Kann ich alles nicht mehr gucken tagsüber.
Ja, und wenn ich meine Kinder dann den Splatter mitgucken lasse, dann werde ich von anderen Eltern doof angeguckt. In so eine Situation will ich mich gar nicht erst bringen.
Ihr Kind hat im Kindergarten erzählt das.
Ja.
Der sagt, Clowns leben im Untergrund.
Mama hat Leichen in Fässern zu Hause.
Nee, das würden die nicht so benennen. Aber vielleicht sowas wie, das sind Menschen, die schlafen in den großen, in der Regentonne bei Mama.
Ja, was würdet ihr abschließend sagen? Ist es eine gute Sache, so Erwachseneninhalte in Kindermedien reinzubringen? Oder sollte man das lassen und den Kinderkram sein lassen?
Nein, bitte Erwachseneninhalte. Ich muss ja auch über irgendetwas lachen können.
Bis auf Ausnahmen, ja. Politische Indoktrinierung sollte so oder so nicht da stattfinden. Aber ansonsten, ja, können sie ruhig ein paar schöne Anspielungen machen oder hier und da eine tiefere Ebene reinbauen.
Tja, ich denke halt, ich gucke das eh nicht. Insofern ist es mir im Prinzip egal. Sachen, die von vornherein ausschließlich auf Kinder gemünzt sind, da werde ich kein Interesse haben. Da werden mich auch irgendwelche Gags oder Anspielungen nicht dazu bringen, das zu gucken. Insofern, ja, weiß ich nicht. Aber gut, es kann natürlich dazu dienen, dass so Filme oder Serien für Kinder dann nicht nur reine Beschallung oder reine Unterhaltung sind, sondern da irgendwie noch was vermittelt wird, was wiederum nicht dieser strikten Trennung entspricht. Also eigentlich, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, das auseinanderzufriemeln, ne, was jetzt wirklich eine versteckte Ebene ist und was von vornherein auf Kinder gemünzt ist, wie eingangs ja schon erwähnt.
Bring Captain Planet zurück.
Da würde heute halt Sturm gelaufen werden. Du kannst doch die Kinder nicht dazu bringen, unseren Planeten retten zu wollen. Wo kommen wir denn da hin?
Nachher wählen die noch die Grünen.
Ach, nicht auszudenken.
Ach stimmt, da würde wahrscheinlich sofort erstmal geschrien werden, Windenergiepropaganda. Wo sind die schönen Atomkraftwerke hin?
Klimaterroristen. Ja, so eine Fernsehserie, wo dann aufgeklärt wird über Sachen wie recycelt man richtig? Mülltrennung.
Ja, so Sendung mit der Maus mäßig. Wie funktioniert das? Die gucke ich auch heute noch gerne.
Ja, da bin ich ja froh, die gucke ich gerne mit unserem Großen zusammen.
Auch gegen die Sendung mit der Maus wurde ja in Social Media schon Sturm gelaufen.
Sind die woke?
Ja, wegen irgendeinem Transgender-Thema, weil da irgendwo nebenbei mal erwähnt wurde, dass da jemand nicht binär ist oder sowas in der Art.
Ja, also die Maus ist absolut woke. Die muss verboten werden.
Die hat sich aber gut gewehrt auf X oder Twitter damals wahrscheinlich noch.
Hätten wir in unserer entsprechenden Folge erwähnen können. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel für eine Marke, die auf Social Media ganz nett auftritt. Das kann für euch natürlich zum einen ein Anlass sein, die entsprechende Folge, ich glaube, es müsste Folge 27 gewesen sein, nochmal nachzuhören oder auch selbst auf Social Media zu gehen, nämlich auf Twitter oder Instagram oder Facebook und unsere Präsenz dort mal zu besuchen und mit uns in Kontakt zu treten. Hi, hier ist nochmal Tobias aus der Zukunft. Ich wollte anmerken, dass wir in der Zukunft auch auf Blue Sky vertreten sein werden. Und ich denke, zum Erscheinen dieser Folge wird das schon der Fall sein. Und ihr werdet den entsprechenden Link höchstwahrscheinlich in den Shownotes finden. Oder auch auf dem Discord, falls ihr irgendwie Beispiele habt für Kindermedien, die ihr als Erwachsene genießen könnt oder die ihr auf einer ganz anderen Ebene wahrnehmt, als es vielleicht Kinder tun würden. Da wären wir natürlich dran interessiert.
Oder vielleicht wollt ihr uns ja auch einfach belehren.
Oder beleidigen.
Dass eine Sendung, die wir hier als sehr negativ und nicht geeignet erwähnt haben, dass die ja doch eine tiefere Ebene hat.
Ja, da haben wir ja kaum was so stehen lassen. Ich meine, selbst bei Teletubbies haben wir eine tiefere Ebene reininterpretiert. Insofern.
Ansonsten, wenn es sich um einen Kinderfilm handelt, den ihr uns unbedingt aufdrücken wollt, den wir mal behandeln sollen, könnt ihr uns das auch vorschlagen. Wir suchen ja immer wieder nach Filmvorschlägen, die wir uns dann anschauen und hinterher besprechen.
Da habe ich übrigens einen weiteren Film aus meiner Kindheit, den ich über alles geliebt habe. Ich werde den Titel noch nicht verraten, aber da wird es zur Weihnachtszeit definitiv einen Vorschlag von mir geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den nicht gesehen habt. Ich freue mich schon. Habe ich auch seit 30 Jahren nicht mehr gesehen.
Ich bin gespannt. Falls ihr abschließend noch was sagen möchtet, wäre jetzt der Zeitpunkt oder schweigt für immer.
Ich würde höchstens noch anfügen, dass wir bei den Themen für Kinder jetzt auch bleiben werden, denn in der nächsten Woche werden wir uns über Drogen unterhalten.
Ja, ich würde sagen, das ist eher was für Jugendliche als für Kleinkinder.
Ja, die Jugend heute tickt doch anders oder die Kinder heute ticken doch anders als wir damals.
Ja, für alle, die das eventuell interessiert, nächste Woche, 420, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten gibt es für uns jetzt heute nur noch die Verabschiedung. Und dass wir hoffen, dass wir uns bald wiederhören.
Genau. Bis dann.
Glück auf.
Ciao.